Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Hast du auch so eine schattige Ecke bei dir im Garten? Also bei mir im Garten, da ist der Vorgarten auf der Nordseite. Da ist es richtig schattig. Da kommt nur ganz früh morgens ein bisschen Sonne und abends auch noch mal ein bisschen Sonne. Im Hochsommer ein bisschen mehr. Dann ist mein Vorgarten tatsächlich auch mal in der Lage, ein bisschen Photosynthese zu betreiben. Aber es ist und bleibt ein Extremstandort. Der Begriff Extremstandort da bei dir im Garten, der bezieht sich auf Standorte, die ganz oft total ungünstige Bedingungen für die Pflanzen bieten. Diese Bedingungen, was kann das sein? Was kannst du dir vorstellen? Temperaturen, also ganz viel Sonne bringt richtig warme Temperaturen mit sich. Oder trockene und feuchte Böden. Auch hoher Salzgehalt ist auch ein Extremstandort. Denk mal da oben bei uns an die Gärten in der Nähe der Nordsee. Schatten ist extrem, starker Wind und noch viele andere Umweltfaktoren können eine Herausforderung für unsere Pflanzen darstellen. Pflanzen, die an solche Extremstandorte angepasst sind, die sind oft total robust. Und die können in solchen Bedingungen ja nicht nur überleben, sondern tatsächlich sogar gedeihen. Nimm zum Beispiel einen totalen Extremstandort, so eine trockene Wüste. Es gibt Pflanzen, die haben sich daran angepasst, bestimmte Sukkulenten. Die kommen mit diesen Bedingungen richtig gut zurecht. Ich möchte heute über einen Extremstandort sprechen. Ich möchte heute über Schatten sprechen. Hast du einen Schatten? Ja, also bei dir im Garten. Ganz bestimmt hast du einen. So, und bevor wir jetzt zu den Pflanzen kommen, die mit Schatten zurechtkommen, ich habe dir in dieser Podcast-Folge ein paar Pflanzen mitgebracht. Schatten ist nicht nur negativ besetzt. Oh nein, Schatten spielt eine ganz wichtige Rolle in der Natur. Und ich habe dir hier auch ein paar Gründe mitgebracht. Schatten bietet Kühlung. Und in heißen Umgebungen, wo das Überleben von vielen Pflanzen und Tieren und auch uns Menschen von der Regulierung der Körpertemperatur lebensnotwendig sein kann, da erleichtert dir Schatten durch den Tag zu kommen. Gerade in so heißen Klimazonen, da ist so ein schattenspendender Baum doch geradezu ja ein Segen, wenn du ihn dann findest. Weiter, Lebensraum. Ja, viele Tiere nutzen Schatten als Rückzugsort vor Raubtieren oder extremen Wetterbedingungen. Der Sonne hatten wir ja gerade eben. Schatten bietet tatsächlich auch für spezialisierte Pflanzen einen geeigneten Lebensraum. Die können da draußen in der totalen Sonneneinstrahlung nicht gut existieren. Weiter, Wasserhaushalt. In schattigen Bereichen bleibt der Boden öfters feucht. Die Verdunstung durch Sonneneinstrahlung, die ist ja nicht so hoch. Und das hilft Pflanzen, Wasser zu speichern. Und das ist besonders in trockenen Regionen wiederum wichtig. Letztlich Biodiversität. Schatten ist ein ganz anderer Lebensraum und das wiederum ermöglicht anderen Pflanzen und Tieren dort zu leben. Ja, und auch wir Menschen, wir brauchen Schatten. Du und ich, wir finden Schatten manchmal richtig gut. Nämlich genau wann? Ja, da so im Hochsommer bei 180 Grad in der direkten Sonne. Da kommt ein schattenspendender Baum genau zur rechten Zeit, zum richtigen Augenblick, der hilft uns, dass wir nicht überhitzen, dass wir keinen Hitzeschlag kriegen. Ja, und zu viel Sonnenschein, das ist nicht gut für unsere Haut. Das gibt Sonnenbrand, das gibt Flecken, das finden gerade wir Frauen nicht schön. Falten da, die kommen auch vor allen Dingen durch zu viel direktes Sonnenlicht. Frag mal so ein Topmodel, wie viel Zeit die da beim Sonnenbaden, ja, wie viel Zeit die damit verbringt? Null. Zu viel Sonnenlicht erhöht für deine Haut das Risiko, nicht nur an Sonnenbrand, sondern tatsächlich auch an Hautkrebs zu erkranken. Da ist es doch nur schön, wenn man an einem so hochsommerlichen Tag sich aus diesem Sonnenlicht mal in den Schatten verkrümeln kann. Ja, und Schatten bietet dir, wenn du dich dann da verkrümelst, tatsächlich auch einen angenehmen Ort zum Entspannen, zum Ausruhen. Gerade wenn du da vielleicht eine Runde Tennis gespielt hast, im Sommer auf dem Court, dann ist da so ein Platz unterm Sonnenschirm mit einem erfrischenden, kühlen Getränk doch genau das Richtige. Schatten kann dir helfen, deine körperliche Belastung ja nicht zu reduzieren, aber dich zu regenerieren. Du siehst, nicht alles am Schatten ist so schlecht. Und auch Schatten bei dir im Garten ist nicht nur schlecht. Ich habe zum Thema Schatten auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, die heißt die schattige, langweilige Ecke da bei dir im Garten. Da kannst du gerne mal reinhören. Du musst nicht immer für so eine Ecke eine pflanzliche Lösung finden. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du mit so einer langweiligen Gartenecke umgehen kannst, wie du die gestalten kannst, wie du da für deinen Garten auch noch einen Nutzen draus ziehen kannst. Hör da doch gerne mal rein. Während uns Menschen da im Hochsommer nur der Griff zum Sonnenhut, zum Sonnenschirm bleibt, haben Pflanzen tatsächlich verschiedene Anpassungsmechanismen entwickelt, um im Schatten zurechtzukommen. Jetzt fragst du mich vielleicht, wie machen die das denn? Pflanzen brauchen doch grundlegend Sonnenlicht für Photosynthese. Ja, das stimmt. Einige Schattenpflanzen haben aber größere Blätter. Damit können sie mehr Licht einfangen. Eine größere Blattoberfläche erhöht die Fähigkeit, das vorhandene Licht tatsächlich effektiv zu nutzen. Viele Schattenpflanzen betreiben tatsächlich eine effiziente Photosynthese. Die sind in der Lage, Photosynthese selbst bei ganz niedrigen Lichtintensitäten durchzuführen. Die haben eine andere Zusammensetzung von Chlorophyll. Das ermöglicht es ihnen, auch im schwachen Licht tatsächlich noch zu arbeiten, in Anführungszeichen, Photosynthese zu betreiben. Die haben einen höheren Gehalt pro Blattmasse als die klassischen Lichtpflanzen. Manch Schattenpflanze wächst tatsächlich auch schneller als ihr Nachbar. Das tut sie, um schneller ans Licht zu kommen. Oft haben die auch angepasste Wuchsformen, die es ihnen ermöglicht, schnell nach oben oder in die Breite zu wachsen. Viele Pflanzen da im Schatten, die haben sich auch an die Nährstoffverfügbarkeit angepasst. Schattenpflanzen, die sind oft total gut da drin, Nährstoffe aus dem Boden ganz effizient rauszuholen und zu nutzen. Denn da draußen im Schatten, da ist oft die Ressource Nährstoff geringer als da bei dir im üppigen Staudenbeet. Diese Anpassungen ermöglichen es Pflanzen in schattigen Umgebungen gut zu leben. Mit wem kannst du jetzt bei dir in deiner schattigen Gartenecke, mit welcher Pflanze kannst du arbeiten? Also ich habe es vorhin ja schon erzählt, ich habe einen Vorgarten auf der Nordseite, der ist recht schattig. Er ist sehr pflegeleicht, ich habe da ausschließlich mit Bodendeckern gearbeitet und mit Sträuchern. Gefällt mir ganz gut, hat auch ein paar Blühaspekte, die Waldsteinien, die blühen halt im April. Dann habe ich dann noch Pulmonaria officinalis, das gefleckte Lungenkraut. Auch das blüht im Frühjahr. Und ein paar hübsche kleine Walderdbeeren. Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber Fragaria vesca darf immer bleiben. Dann natürlich auch Blumenzwiebeln, die kommen tatsächlich auch mit schattigeren Bereichen gut klar. Übernommen habe ich den großen Rhododendron bei mir im Vorgarten. Als wir hier eingezogen sind, da war der noch bis unten belaubt. Ich habe den aufgeastet, um halt ein bisschen mehr Licht in den Vorgarten zu bringen. Aber nun zurück zum Podcast, aus meinem Vorgarten zurück zu den Pflanzenvorschlägen. Ich dachte, vielleicht hilft es dir ja, wenn ich nicht einfach nur eine Aufzählung von Pflanzen mache, sondern gerade wenn es um Stauden geht, habe ich dir die ein oder andere Kombinationsmöglichkeit mitgebracht. Also, Halbschatten, Boden nicht zu trocken, mit was kannst du arbeiten? Welche Stauden kannst du verwenden? Wenn es bei dir im Garten etwas höher werden darf, dann arbeite doch mit Aruncus dioicus, das ist der Waldgeißbart, zusammen mit Funkien, also den Hoster, Brunnerer Makrofüller, Astilben und Gräsern. Ja, und den Stift kannst du jetzt beiseite legen. Ich schreibe dir alles nochmal in die Shownotes. Da kannst du dann in Ruhe dir die Pflanzen nochmal raussuchen, wenn du eine davon haben möchtest. Also, der Waldgeißbart, Aruncus dioicus, der wird recht groß, über einen Meter und auch hoch. Und den stellst du dann bei dir in deiner schattigen Gartenecke weiter nach hinten. Der blüht wunderbar weiß, Juni, Juli, eine ganz tolle Pflanze. Kann ich dir sowieso grundsätzlich nur ans Herz legen. In Kombination mit Funkien, den Hoster, die haben ja diese schönen, breiten Blätter. Oftmals größer als deine Hand. Die gibt es in ganz verschiedenen Sorten und damit auch verbundenen Größen. Du solltest, wenn du die mit dem Waldgeißbart kombinieren möchtest, keine zu kleine Sorte nehmen, also eine, die so kleine Blätter hat. Zum Beispiel die Hosta lancifolia. Die wird gut und gerne nur 25 cm klein. Die verschwindet dann neben dem Geißbart. Da stimmt die Proportion nicht. Versuch doch mal die Hosta Sieboldiana. Die ist richtig schön groß. Die blüht auch im Juni, Juli. Wenn dir der Farbton von der Sieboldiana zu bläulich ist, Dann versuch doch mal die Glockenfunkie, Funkie ventricosa. Die hat eine ganz dunkelgrüne Blattfarbe. Die blüht auch ein bisschen später, erst im August. Purpurnen Blüten. Oh Gott, das ist schwierig im Podcast auszusprechen. Purpurnen, die blüht purpur, Punkt. So, die Größe von der Hosta ventricosa, die ist imposant. Gut und gerne 90 cm erreicht diese Pflanze. So, was kombinieren wir jetzt zum Waldgeißbad und den Funkien? Das, und jetzt kommt wieder ein schwieriges Wort für den Podcast, Caucasus vergissmeinnicht. Brunnerer Makrofüller. An der Blütenform, da erkennst du schon, dass die mit dem Vergissmeinnicht, mit dem Myosotis tatsächlich verwandt ist. Wunderbare Staude für den Halbschatten. 30, 50 cm wird die hoch. April, Mai kriegt die dann ganz zierliche Blüten im leuchtenden Blau. Und dazu kombinieren wir jetzt, wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, was darf für mich in keinem Staudenbeet fehlen. Gräser. Gräser verbinden einfach die einzelnen Stauden miteinander. Ich möchte in dieser Podcast-Folge jetzt nicht das Hohelied vom Gras singen. Auch darüber habe ich schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, die ist im Januar online gegangen. Wenn du mit Gräsern arbeiten möchtest, was ich dir sehr ans Herz legen kann, hör da doch mal rein. So, im Halbschatten, womit kannst du arbeiten? Mit Sessleria autumnalis. Autumnalis, Autum, das Herbstblaugras. Das bildet hohe, dichte und breite Blatthorste. Du kannst aber auch Luzulas verwenden. Das sind unsere Hainsimsen. Was passt noch dazu? Astilben, die passen auch noch richtig gut dazu. Zum Beispiel die Astilbe Arensii, die weiße Prachtspire. Die blüht ganz toll weiß, leuchtet da im Schatten, kommt zusammen mit den anderen Pflanzen in dieser Ecke da bei dir im Garten. Da kommt die richtig gut zurecht. Oder wie wäre es mit einer weißen Kombination an Stauden? Dann kannst du da bei dir in dieser ja doch etwas dunkleren Ecke den Hell-Dunkel-Kontrast nutzen. Über den Hell-Dunkel-Kontrast, da habe ich auch eine meiner ersten Podcast-Folgen zugemacht. Auch da darfst du gerne mal reinhören. Den kannst du da bei dir im Garten nutzen. Wann immer du eine Ecke oder dunkle Hecke, Wand, was auch immer, wenn du die in Szene setzen willst, einen Blickpunkt kreieren möchtest, dann arbeite mit dem Farbkontrast. Helles leuchtet vor einem dunklen Grund. Und was gibt es für eine schönere, weiß blühende Staude für den Halbschatten als die wunderbare Anemone japonica Honorin Joubert. Die japanische Anemone Honorin Joubert. Die ist sommergrün, winterhart, prima für den Halbschatten, bildet dichte Horste und wächst ausladend. Bringt dir da im Herbst weißen Blütenzauber in deinen Garten. Da du diesen Podcast kennst, weißt du, was darf in keiner Podcast-Folge fehlen? Ein schöner Sprung. Ja, auch hier wollen wir mal springen. Wohin springen wir? Wir springen heute mal nach Frankreich in das Jahr 1858. Dort landen wir in einer Gärtnerei des Herrn Joubert. Diese seine Gärtnerei in Frankreich in der Stadt Verdun-sur-Meuse. Dort war der Herr Joubert Gärtner und stieß im Jahr 1858 auf eine spontane Varietät seiner Anemonen. Er begann damit, diese neue weißblühende Anemone zu kultivieren und zu vermehren. Der Herr Joubert, der hatte auch eine Tochter. Kannst du dir vorstellen, welchen Namen sie hatte? Honorin. Daher hat die japanische Herbstanemone Honorin Joubert ihren Namen. Die Herbstanemone, by the way, bitte erst im Frühjahr zurückschneiden. Überhaupt Staudenbeete erst im Frühjahr zurückschneiden, bringt dir und deinem Garten gleich mehrere Vorteile. Erstens, du hast da im Winter eine schöne Struktur bei dir im Beet. Wenn du das alles da im Herbst runterschneidest, dann guckst du da gut und gerne 5-6 Monate bei dir im Garten auf so ein Stoppelfeld, auf so eine abgeerntete Beetfläche. Ist nicht so schön. Wenn du die Pflanzen stehen lässt und du hast vielleicht auch noch ein paar Pflanzen, die eine schöne winterliche Struktur zu bieten haben, wie zum Beispiel die Anemone, aber auch so Pflanzen wie Gaura, die Fetthennen, Gräser, Monaden. Diese Pflanzen haben eine Struktur, die über die kalte Jahreszeit stehen bleibt. Wenn dann die Kälte kommt und der Raureif und der Nein, ich bin hier in Hamburg. Schnee kommt bei uns nicht. Wir bleiben beim Raureif. Wenn dann der Raureif kommt und der bildet dann so kleine Eiskristalle auf diesen Pflanzen, das sieht ganz entzückend aus. Ist doch schöner als so eine abgeerntete Stoppelfläche da bei dir im Garten. Nächster Vorteil, nicht nur die Optik, sondern wenn du die Pflanzen über den Winter nicht zurückschneidest, dann legen sich ja Stängel und Blattreste wie so eine wärmende Bettdecke über die Wurzeln der Stauden. Das schützt deine Pflanzen vor den kalten Temperaturen. Nächster Vorteil, diese Schicht aus Stängeln, Blättern, Pflanzenresten. Die bieten ganz vielen von deinen Gartennützlingen einen Rückzugsort, einen Schutz vor der Kälte und bestimmt auch für den einen oder anderen, der im Winter aktiv ist, nochmal ein Körnchen hier und einen Samen dort. Also du siehst, wenn du deine Stauden im Winter überstehen lässt, bringt dir das eigentlich nur Vorteile. Unsere wunderschönen, weißen, großen Herbstanemonen, die kannst du kombinieren mit Chimifuga racemosa, das sind die Silberkerzen. Das sind aufrecht wachsende Stauden mit Wuchshöhen von bis zu gut und gerne 2 Meter, würde ich sagen. Das schaffen die schon mal. Ihre Blütezeit reicht von Juli bis August. Weiße Blüten, sehr zierend. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Grün dazu. Wie wäre es mit der Funkie Patriot, mit der Hosta Patriot? Große, dunkelgrüne, glänzende Blätter, aber mit einem weißen Rand. Sehr hübsch sieht das aus. Kannst du noch ergänzen mit Phlox divaricata, das ist der Waldphlox. Auch da gibt es wunderbare weiße Sorten. Jetzt sagst du, Jessica, bei mir im Garten, da soll es heimisch sein. Ich möchte nur Pflanzen bei mir haben, die hier auch heimisch sind. Hast du noch ein paar Pflanzen in petto, die da in meiner schattigen Gartenecke vielleicht auch ein bisschen, wie sagst du immer, Blütenzauber verströmen? Sehr gerne. Wie wär's zum Beispiel mit der Waldglockenblume? Campanula latifolia Varietät Macranta. Das ist eine wirklich schattenverträgliche Staude und tatsächlich auch noch eine gute Schnittpflanze. Die ist winterhart, bieneninsektenfreundlich. Die hat dunkelviolette, glockenförmige Blüten im Juli, Juli. Wenn du mit der bei dir im Garten arbeiten möchtest, dann die braucht einen durchlässigen, humosen, nährstoffreichen, frischen Boden. Dann kann die da bei dir im Garten auch schon mal gut und gerne 1 Meter Wuchshöhe erreichen. Ganz bezaubernd, Convallaria maialis, das Maiglöckchen. Den Waldgeißbart, den hatten wir ja ganz am Anfang. Wie wäre es denn dann noch mit Geranium sylvaticum, dem Waldstorchschnabel? Der ist auch mehrjährig, pflegeleicht, winterhart. Der hat große, violette Blüten und eine rote Herbstfärbung. Das Lungenkraut hatten wir auch schon. Oder wie wäre es mit Silene dioica, die rote Lichtnelke? In der Natur, da findest du die rote Lichtnelke auf feuchten Wiesen, in Auen und auch in Wäldern. Die Wurzeln von der Lichtnelke, die enthalten Saponine. Und die hat man früher zum Waschen verwendet. So, wenn du jetzt sagst, Jessica, Stauden ist nicht mein Ding, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Gehölze für dich. Buchsbaum, Buxus sempervirens, der verträgt tatsächlich Schatten. Ebenso Ilex, unsere Stechpalme. Stechpalmen sind tatsächlich Waldbäume. Ilex aquifolium, das ist unser einziges einheimisches Stechpalmengewächs. Wird gut und gerne 4 Meter hoch, wächst strauchförmig, kannst du aber auch zum Baum erziehen. Hat stachelige, gespitzte Blätter, unauffällige kleine weiße Blüten und dann im Herbst rote Steinfrüchte. Unsere Vögel, die lieben Ilex aquifolium, ist ein prima Nist- und Vogelschutzgehölz. Auch Honigbienen mögen den. Die Beeren sind zudem ein wichtiges Winterfutter. Für uns, deinen Hund und deine Katze, sind die Beeren allerdings giftig. Oder wie wäre es mit Rhamnus frangula? Dem Faulbaum. Auch der ist heimisch bei uns. Der wird gut und gerne 2 bis 4 Meter hoch, wächst gerne an etwas feuchteren Stellen da bei dir im Garten. In der Natur findest du den in Laubmisch- und Nadelwäldern. Jetzt sagst du vielleicht, Jessica, hast du auch noch eine Kletterpflanze für mich? Weil ich habe da so eine hässliche Garagenwand da an der Nordseite. Die würde ich gerne ein bisschen begrünen. Ja, wie wäre es denn dann zum Beispiel mit der Clematis vitalba? Das ist eine unserer wenigen heimischen Kletterpflanzen. Die wird aber leider wirklich richtig groß. Gut und gerne 10 Meter schafft die schon mal. Blüht dann von Juli bis September, aber da brauchst du auf jeden Fall eine Rankhilfe bei dir an deiner Garagenwand. Aber auch unser Efeu, das Hedera, das ist immergrün und auch das lässt deine Garagenwand verschwinden. Aber tatsächlich gibt es auch ein paar Obstgehölze, die kommen mit etwas Schatten tatsächlich noch klar. Eine meiner liebsten Gartenpflanzen, egal ob nun tatsächlich im Schatten oder in etwas sonnigeren Bereichen, Fragaria vesca, Walderdbeeren. Und wie der Name es schon sagt, Walderdbeeren, die sind an einen schattigen Standort gewöhnt. Auch die anspruchslos, robust, breiten sich aus, sind dabei aber nicht so aggressiv wie zum Beispiel der Strandhafer. Walderdbeeren, die kannst du relativ einfach im Schach halten. Großer Benefit für dich, natürlich, sie blühen und du kannst wirklich leckere, kleine, feine Walderdbeeren ernten. Ein absoluter Genuss, mag ich total gerne. Johannisbeeren, auch die bevorzugen eher etwas feuchtere Böden, auch die tragen tatsächlich im Schatten Früchte. Sind vielleicht dann nicht so süß und nicht so üppig wie bei deiner Johannisbeere da in der Sonne, aber auch die kommen mit etwas Schatten klar. Hast du einen humusreichen, lockeren Boden da bei dir im Halbschatten, probier es mit Himbeeren. Und natürlich, jeder kennt es, Brombeeren. Diese robusten, anpassungsfähigen Pflanzen, die gedeihen auch unter schattigen Bedingungen. Hauptsache nährstoffreicher Boden. Aber auch feine Kräuter kannst du in solchen Ecken anbauen. Waldmeister, Bärlauch, beide Wildpflanzen bevorzugen tatsächlich den Schatten und fühlen sich da bei dir im Garten unter Bäumen oder auf dem schattigen Balkon. Da finden die es gut, kommen die mit klar. Brunnenkresse, auch die gedeiht an feuchten und schattigen Standorten. Du siehst, einen Schatten zu haben, kann tatsächlich ganz prima sein. Und ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich mit deiner schattigen Ecke im Garten anzufangen. Wenn du mal einen Wunsch oder Idee für eine Podcast-Folge hast, dann besuch mich doch auch Instagram oder schreib mir eine Mail. Ich freue mich immer über Anregungen. Und bis dahin wünsche ich dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.